einen Blick in die Passionsgeschichte werfen, dann sehen wir, dass dort vor und rund um die Kreuzigung ziemlich dramatische und turbulente Dinge passieren. Und wir können uns ganz gut vorstellen, wie es dort laut und hektisch zuging. Da wird geschrien, gerufen, gespottet und vieles mehr. Und es tritt erst dann Ruhe ein, als das Grab Jesu verschlossen war. In den Ostererzählungen, also ab dem Ostersonntag, ist die Stimmung dann wie umgeschlagen und umgedreht. Auf einmal ist alles still. Leise gehen die Frauen zum Gartengrab. Unbemerkt steht Jesus plötzlich im Raum. Oder ist da im Morgennebel in aller Stille am See. Und alle Evangelien erzählen nach der Auferstehung diese Geschichten eher in verhaltenen Bildern, nicht in knalligen Farben, so wie es vor der Kreuzigung war, eher jetzt, ja, ich möchte mal sagen, so in sanften Pastelltönen. Und das alles abseits der Jerusalemer Behörden und Instanzen. Und ich habe mir, vielleicht ging es Ihnen auch schon mal so, gedacht, warum ist eigentlich Jesus nicht dorthin zurück und hat sich all den hohen Herrn gezeigt als Auferstandener? Das wäre es doch gewesen. Der Auferstandene begegnet seinen Mördern und Strippenziehern und deckt damit die ganzen Lügen und Intrigen gegen ihn schonungslos auf. Das wäre doch ein Triumph, wenn so die Wahrheit ans Licht kommt. Oder was wäre, wenn Jesus, wenn es das damals schon gegeben hätte, ein Exklusivinterview bei der Jerusalemer Morgenpost gegeben hätte? Ich schätze mal, die wären mit dem Drucken der Ausgabe wahrscheinlich gar nicht mehr hinterhergekommen. Nein, so war es nicht. Jesus erscheint keinem einzigen seiner Gegner, seiner Feinde und Mörder, auch keinem religiösen oder politischen Führer. Nein, nichts von all dem geschieht. Und natürlich hat sich Jesus gezeigt, aber eben nur seinen Anhängern. Und mir ist so nebenbei aufgefallen, dass diese Begegnungen oft am Abend oder am Morgen stattgefunden haben. Denn es steht dort, und noch vor Sonnenaufgang gingen die Frauen zum Grab oder am Abend desselben Tages trat Jesus zu ihnen. Fast schon irgendwie geheimnisvoll, aber auf jeden Fall ruhig, still und unauffällig. Und natürlich haben diese Ostererzählungen so manchen Theologen gereizt, diese Texte theologisch zu bearbeiten, sie auszulegen, sie zu analysieren, mit klugen und manchmal auch nicht so ganz klugen Kommentaren zu versehen. Und ich habe ja auch den ein oder anderen Kommentar dazu schon gelesen. Und einerseits bin ich froh, dass ich bei meiner Ausbildung im Johanneum in guter Weise auch mit Theologie in Kontakt gekommen bin und da, zumindest aus meiner Sicht, einiges gelernt habe. Das ist für manche Bereiche bestimmt gut und brauchbar. Aber das zeigt meine Erfahrung in manchen Bereichen, auch in Bereichen der Seelsorge, hilft oft das theoretische Wissen, wie das mit dem Glauben funktioniert, wenig bis gar nicht. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, durch kluges Reden über den Glauben hat kaum ein Mensch auch nur den Hauch einer Veränderung erfahren oder gibt, auch wenn wir uns das noch so sehr wünschen, das eben kaum Trost. Die dritte Nach-Ostergeschichte wird das noch deutlich machen. Denn nur durch frommes Reden gewinnt keiner seine innere Freude am Glauben zurück. Durch solche Reden wird keiner tapferer leben oder getrösteter sterben können. Theoretische Erkenntnisse, auch wenn sie theologischer Art sind, werden in den meisten Fällen unsere Seele nicht trösten können und unser Leben eben nicht verändern. Ich habe oft den Eindruck, dass wir uns mit unserem Wissen und Glaubensfakten so ganz schnell zufrieden geben. Diese Fakten dann beim anderen abladen und hoffen, dass es irgendwie wirkt. Das mag auch mal so funktionieren, da traue ich Gott einiges zu. Aber wie gesagt, meine Erfahrung ist eine andere. In den meisten Fällen trösten Fakten über den Glauben unsere Seele eben gar nicht bis wenig. Gerade dann, wenn unsere Seele Trost braucht. Denn fromme Theorie hat eben nicht die Kraft, hinabzureichen in die Tiefen unserer Angst, hilft nicht bei der Suche nach Sinn oder bei unserer Hilflosigkeit bei ungeklärten Fragen und hilft auch nicht bei geplatzten Lebenshoffnungen. Und das Geheimnis, was Ostern für uns bedeutet, was der Glaube an Jesus bewirken kann, den werden wir nicht theoretisch begreifen können. Aber wie dann? Wie hat das denn der auferstandene Jesus gemacht? Und wie schon angekündigt, möchte ich an drei Beispielen drei Auferstehungsbegegnungen zeigen, wie es Jesus gelingt, den Menschen wirklich wieder Hoffnung und Trost zu geben, eben ihre Seele zu stärken. Denen, die im Moment gar nicht so stark sein können, den Suchenden, den Fragenden und den Zweifelnden. Und das ist mir auch aufgefallen, er spricht und handelt hier oft anders, als wir das vielleicht machen können oder wir es vermuten. Und das ist auch gut so. Und ich werde bei allen drei Geschichten diese Frage im Hinterkopf oder im Hintergrund haben: Wie geht Jesus hier mit den Menschen um, mit seinen Nachfolgern und wie gibt er ihnen Trost? Die erste Geschichte, die erste Person ist Maria von Magdala. Sie gehört zu den engsten Jüngerinnen von Jesus, war noch unter dem Kreuz dabei und jetzt steht sie da allein vor dem Gartengrab und findet Jesu Leichnam nicht. Und da steht aber plötzlich ein Mann. Und sie denkt erst, es wäre der Gärtner. Die Frage, wo finden wir hier Trost? Eine Spur entdecke ich darin, wie der Auferstandene sich Maria zu erkennen gibt. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass er sagt, hey Maria, ich bin's, ich bin Jesus, schau mal her. Siehst du, ich lebe. Hallo, ich bin's. Oder so ähnlich. Nein, er gibt sich so zu erkennen, indem er nur ihren Namen sagt. Maria. Jesus nennt nicht seinen Namen. Ich bin's, Jesus, auferstanden, ich lebe. Sondern er nennt als erstes ihren Namen. Und er zeigt Maria und auch uns, dass unser Name zählt. Ich bin für Jesus jemand, ich bin für ihn ein Gegenüber, nicht beliebig austauschbar. Und mir geht es immer so, wenn ich jemand mal einmal gesehen habe und ihm dann das zweite Mal treffe, und in dieser zweiten Begegnung kennt er mich immer noch und auch noch beim Namen, dann bin ich immer sehr angetan. und fühle mich wahrgenommen. Und so ging es der Maria vielleicht auch. Sie merkt, ich bin für Gott nicht irgendjemand, irgendeiner, eine unter vielen. Du bist in Gottes Augen unendlich wertvoll. Und das müsste man manchen Menschen noch dazu sagen, du darfst auch wertvoll in deinen Augen, eigenen Augen sein. Ich habe dich immer im Blick, du gehörst zu mir. Maria. Die zweite Szene, die Geschichte der Jünger am See Tiberias. Sie waren fischen die ganze Nacht, kommen zurück vom Fischfang und haben nichts gefangen. Und dort am Ufer entdecken sie einen Mann und der hat auch noch Feuer und ein Frühstück vorbereitet. Und dieser Mann fragt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und dann gibt es noch eine weitere Frage, speziell an Petrus. Petrus, hast du mich lieb? Und wieder unsere Predigtfrage, wo entdecken wir hier in diesem Gespräch für uns heute Trost? Zuerst entdecke ich durch Jesu Frage eine Tatsache. Jesus kommt nicht auf alte Geschichten zurück. Die bei uns so beliebte, aber oft dumme Frage unterbleibt, Fragen, die andere stellen oder die ich mir manchmal auch selber stelle, wie konnte das passieren? Wieso hast du nicht? Du hättest doch, du solltest doch, du hattest doch versprochen und so weiter. Solche Fragen findet man nicht in dieser Begegnung. Also genau das passiert nicht, was die Kirche in jedem Gottesdienst in ihrer Liturgie fest etabliert hat. Am Anfang jedes Mal ein Schuldbekenntnis zu installieren. Genau das passiert eben dort nicht in diesen Morgenstunden am See. Deshalb habe ich auch diesmal das Schuldbekenntnis weggelassen. Es gibt für mich nur diese eine Frage, hast du mich lieb? Heißt das nicht, die Gegenwart des Auferstandenen breitet sich dort aus, wo das Vergangene vergangen sein darf? Und diese Geschichte stellt mich in Frage. Wie gehe ich mit meiner und mit der Schuld der anderen um? Und Jesus sehe ich, wie er mit der Schuld umgeht. Mit der Schuldfrage, indem er sie in eine Beziehungsfrage auflöst. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und jetzt noch die dritte Szene. Die Geschichte der Emmaus-Jünger. Im Kern handelt diese Geschichte von zwei Männern, die zum erweiterten Jüngerkreis gehören und die gehen weg. Ja, man kann sagen, die hauen ab. Weg von Jerusalem, weg vom Glauben, weg von der Gemeinschaft. Also alles Dinge, die man eigentlich nicht tun sollte. Und sie tun das auch noch, obwohl sie ja vom leeren Grab gehört haben. Und sicher, kann ich mir gut vorstellen, noch Jesu Worte von der Auferstehung im Ohr haben. Denn in ihre Unterhaltung fällt dieser Satz. Auch sagten uns einige Frauen, dass sie das Grab leer fanden, er sei auferstanden. Und da sieht man wieder mal, wie ich anfangs schon erwähnt habe, wie wenig es bringt, heilsgeschichtliche Tatsachen und Glaubensbasics auswendig aufsagen zu können. Wenn es wirklich drauf ankommt, bringt solches Wissen nichts. Diese Jünger wissen theoretisch über alles Bescheid, haben sogar noch den Vorteil, wahrscheinlich Jesus selbst kennengelernt zu haben, was wir ja nicht haben, und gehen trotzdem weg. Und der Auferstandene, der tut wieder was, was ich nur schwer verstehen kann. Er bleibt inkognito. Er gibt sich nicht plakativ, konfrontativ zu erkennen. Der Auferstandene erweist sich eben in dieser Welt oft so, dass er inkognito bleibt. Und so geht er diesen Weg mit den Jüngern mit, auch wenn es erstmal in die falsche Richtung ist. Diese Geschichte in der Bibel hat ca. 30 Verse. 20 Verse davon geht Jesus mit ihnen in die falsche Richtung. Wieder unsere Frage, wo finden wir hier Trost? Der ist spürbar, weil Jesus unsere Umwege mitgeht. Die krummen Wege, unsere Holzwege, die Wege der Orientierungslosigkeit, die Wege unseres Kleinglaubens oder Übermutes. Man könnte es auch so sagen, dass diese alle meine Wege, auch die Fehlwege, hinfort unter Begleitschutz stattfinden. Dass alle meine Lebenswege hinfort unter Begleitschutz stattfinden. Und das war für mich eine kleine, aber sehr trostreiche Entdeckung. Unsere Lebenswege, egal wo sie auch erst einmal hinführen, finden unter Begleitschutz statt. Und ich erlebe das in der Klinik, wo viele Menschen mit ganz großen Fragen, Zweifeln und Unsicherheiten immer wieder zu tun haben. Auch Christen. Und vielleicht kennen Sie selber solche Situationen und halten Sie an so eine schwierige Lebenssituation, vielleicht auch an Ihre gerade, einmal diese Emmaus-Geschichte dran. Jesus geht meine Wege mit. Manchmal spürt man in solchen Situationen ganz wenig von ihm. Aber unsere Wege finden immer unter Begleitschutz statt. Auch die merkwürdigsten Wege, über die wir vielleicht später nur noch den Kopf schütteln, sind begleitete Wege. Und wir haben in unseren Köpfen und unseren christlichen Gemeinden oft so viele Vorstellungen und Urteile darüber, was richtig und was falsch ist. Und auch Jesus hätte den beiden erstmal richtig den Kopf waschen können. Aber das ist nicht die Weise, wie Jesus hier seinen Freunden begegnet. Es geht nicht darum, dass wir noch ein bisschen besser genauer wissen, was richtig oder falsch ist, schwarz oder weiß, rechts oder links. Und ich würde sogar so weit gehen, wo ein Jünger, eine Jüngerin Jesu am Glauben zweifelt, wegläuft, andere Wege geht. Oder auch im schlimmsten Fall, wo es bei ihm mit dem Glauben scheinbar vorbei ist oder nie richtig angefangen hat, dann wird Jesus zum Nachfolger dieses Menschen. Dann wird Jesus zum Nachfolger dieses Menschen. Und er geht ihm oder ihr hinterher und er geht mit. Ja, das waren drei dieser stillen, wunderbaren Geschichten. Drei Geschichten, wo aber in der Tiefe bei einem Menschenkind in seiner Seele etwas Großes passiert. Durch den Tränenschleier hört Maria ihren Namen. Wird Petrus nicht mit einer Silbe zu einer Erklärung genötigt, geschweige denn zu einem Schuldbekenntnis? Werden die Emmaus-Jünger eingeholt und begleitet? Und dann, durch diese seelsorgerliche Zuwendung Jesu, vermag jeder und jede seine persönliche Antwort zu geben. Rabuni, Meister, oder du weißt doch, dass ich dich lieb habe, oder wir haben den Herrn gesehen. Das ist das Ostergeheimnis und der Trost, der jeden Tag auf uns wartet, bis zum großen Tag eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Amen.